Hallo und willkommen zurück. Du hast uns da ein Thema auf den Tisch gelegt, bei dem ich sofort dachte, ja, genau das.
Dieses Gefühl, wenn man in einer Diskussion steckt und merkt, man redet nicht mehr gegen eine Meinung, sondern gegen eine unsichtbare, unüberwindbare Wand. Warum halten wir so verbissen an unseren Überzeugungen fest? Selbst wenn die Fakten eine ganz andere Sprache sprechen.
Absolut. Das kennen wir, glaube ich, alle.
Und der Auslöser für unsere Analyse heute war ein Zitat von Horst Winkler, das du uns mitgeschickt hast. Das bringt es einfach perfekt auf den Punkt.
Viele Menschen haben sich ein behagliches, aber starres Gedankengebäude errichtet. Sie verteidigen es mit aller Kraft, weil auch die kleinste Erschütterung es zum Einsturz bringen könnte.
Mhm. Dieses Bild, das Gedankengebäude, das ist so stark. Das wird heute unser Leitfaden sein. Wir wollen verstehen, wie bauen wir diese Dinger? Warum bewachen wir sie wie eine Festung? Und was passiert eigentlich, wenn ganze Gesellschaften in solchen mentalen Bunkern leben? Ja, und diese Metapher ist so genial, weil sie uns direkt ins Herz des Problems führt. Es geht ja nicht um Logik. Es geht um Statik. Um Psychologie. Unsere Mission heute ist es also, dieses Bild Schicht für Schicht freizulegen. Wir fangen quasi im Keller des Hauses an, also in der menschlichen Psyche, und schauen uns die Fundamente an.
Okay.
Und von da aus arbeiten wir uns dann hoch bis aufs Dach, um den gesellschaftlichen Ausblick zu bekommen, um zu sehen, was diese einzelnen Gebäude für unser Zusammenleben bedeuten. Die Frage, die über allem schwebt: Warum ist ein starres Haus eine so treffende Metapher für unseren Geist?
Okay, packen wir das mal aus. Fangen wir im Keller an, bei der Psychologie. Warum der ganze Aufwand? Warum errichten wir überhaupt diese mentalen Festungen? Dein Text legt ja nahe, dass es hier um viel mehr geht als nur um ein paar Meinungen. Dieses Gedankengebäude, das sind quasi wir. Es ist der Bauplan unserer Identität.
Das ist der Kern. Es ist nicht etwas, das wir haben, sondern etwas, das wir sind. Und um diesen Bau zu schützen, hat unser Gehirn ein paar ziemlich clevere, aber auch problematische Sicherheitsmechanismen entwickelt.
Sicherheitsmechanismen, okay.
Der erste und vielleicht wichtigste ist die Vermeidung von kognitiver Dissonanz.
Klingt technisch, ja. Klingt technisch, meint aber etwas ganz Einfaches. Unser Gehirn hasst Widersprüche. Es will, dass alles zusammenpasst, dass die Welt Sinn ergibt.
Stell dir vor, dein Weltbild ist ein fein säuberlich gepuzzeltes Bild. Und jetzt kommt jemand mit einem Puzzleteil, das absolut nicht passt. Eine neue Information, eine andere Meinung.
Mhm.
Das erzeugt Stress, einen regelrechten mentalen Schmerz. Und anstatt jetzt das ganze Puzzle umzubauen, was ja wahnsinnig anstrengend wäre, ist es viel einfacher zu sagen, dieses Puzzleteil ist falsch.
Ah, okay.
Man diskreditiert dann einfach die Quelle oder ignoriert die Information.
Ganz genau.
Ja, das kenne ich nur zu gut. Das ist nicht nur unangenehm, es fühlt sich fast wie Verrat an. Verrat an der eigenen Gruppe oder an sich selbst, wenn man plötzlich überlegt, Moment, könnte der andere vielleicht doch recht haben?
Ja.
Man schaltet sofort in den Verteidigungsmodus. Aber ist das wirklich nur diese Schmerzvermeidung? Oder ist da noch was Tieferes, was Existenzielleres im Spiel? Da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Es geht um etwas viel Grundlegenderes. Und damit sind wir beim zweiten Sicherheitsmechanismus, den der Text beschreibt. Die pure Angst vor dem Kontrollverlust.
Kontrollverlust?
Ja. Das Wort behaglich in Winklers Zitat ist hier entscheidend. Dieses Gebäude gibt uns nicht nur eine Meinung, es gibt uns psychologische Heimat und Sicherheit. Es gibt uns das Gefühl, die Welt verstanden zu haben, die Regeln zu kennen.
Es ist also eine Art Landkarte, mit der wir navigieren.
Exakt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, deine Landkarte ist falsch, dann sagt er nicht nur, du musst links abbiegen statt rechts. Er sagt, du bist verloren im Nichts.
Wow.
Und diese Erschütterung des Fundaments fühlt sich an wie ein Erdbeben. Es ist die Angst vor dem Chaos. Das erklärt auch, warum die Reaktionen oft so unverhältnismäßig aggressiv sind.
Weil es nicht um die Sache geht.
Genau. Es geht um die Verteidigung der eigenen Existenz gegen den gefühlten Absturz.
Moment mal, diese existenzielle Angst, das ist doch genau die Energie, die Populisten anzapfen, oder? Diese "die da oben nehmen uns alles weg" Rhetorik.
Absolut. Das zielt ja genau auf diesen tiefen Nerv des Kontrollverlusts. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, wie sorgt unser Gehirn denn dafür, dass diese Erschütterungen gar nicht erst so nah an uns herankommen?
Eine exzellente Frage und sie führt uns direkt zum dritten Mechanismus, dem perfekten Bodyguard unseres Gedankengebäudes, dem Bestätigungsfehler.
Confirmation Bias.
Genau, Confirmation Bias. Unser Gehirn ist da nicht passiv, es wird aktiv. Es geht gezielt auf die Suche nach Informationen, die in unser Haus passen, die unsere Möbel an ihrem Platz bestätigen.
Okay, und gleichzeitig baut es einen riesigen Filter auf, der alles abblockt, was nicht passt. Das ist wie beim Autokauf. Sobald du dich für einen roten VW entschieden hast, siehst du plötzlich überall rote VWs.
Stimmt, ja, der Klassiker.
Nicht, weil es auf einmal mehr gibt, sondern weil dein Gehirn alles andere ausblendet. Und genauso filtern wir eben auch politische Nachrichten, wissenschaftliche Studien oder die Meinungen in unserem Umfeld.
Und das ist messbar.
Absolut. Studien zeigen, dass wir Informationen, die unsere Meinung stützen, bis zu 40% positiver bewerten als widersprüchliche Fakten, selbst wenn die Quelle identisch ist.
40%? Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Unser Gehirn belohnt uns also biochemisch dafür, stur zu bleiben.
Das heißt, mein Gehirn arbeitet aktiv gegen das Lernen von neuen Dingen, nur damit ich mich in meiner gewohnten Umgebung wohlfühle. Es sabotiert quasi die Wahrheitssuche zugunsten von Behaglichkeit.
So kann man es ausdrücken, ja.
Okay, das Bild wird jetzt immer klarer. Wir haben also lauter Individuen, die in ihren super gemütlichen, aber ziemlich fensterlosen Häuschen sitzen und sich gut dabei fühlen. Was passiert, wenn man diese Häuser zu einer ganzen Stadt zusammenstellt? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft?
Genau da wird aus einem individuellen Schutzmechanismus ein riesiges gesellschaftliches Problem. Auf der politischen Ebene sehen wir dann das, was der Text die ideologische Wagenburg-Mentalität nennt.
Wagenburg-Mentalität.
Jedes politische Lager verschanzt sich in seiner eigenen Siedlung aus identischen Gedankengebäuden. Der politische Gegner ist dann nicht mehr jemand mit einer anderen Idee zur Lösung eines Problems, er wird zur existenziellen Bedrohung.
Er ist nicht der Nachbar mit einem anderen Gartengeschmack, sondern die Abrissbirne, die auf das eigene Haus zukommt.
Genau das. Und das tötet den Diskurs. Ein Kompromiss fühlt sich dann nicht mehr wie ein Fortschritt an, sondern wie Verrat, wie der erste Riss in der eigenen Mauer, der den kompletten Einsturz ankündigt.
Das erklärt diese unerbittliche Härte in den Debatten. Es geht nicht mehr darum, die beste Lösung zu finden, sondern darum, die eigene Festung zu verteidigen. Aber das Paradoxe ist ja, dass diese starren Gebäude in einer sich rasant verändernden Welt eigentlich total unpraktisch sind. Wie gehen die denn mit echten, komplexen Problemen wie dem Klimawandel oder der Digitalisierung um? Die kurze Antwort ist: gar nicht.
Gar nicht. Ein starres Gebäude kann sich nicht anpassen. Komplexe Probleme erfordern aber genau das. Flexibilität, die Bereitschaft, mal einen Anbau zu wagen, vielleicht sogar ein Stockwerk abzureißen und neu zu denken. Und dafür ist in so einem Gebäude kein Platz.
Kein Platz. Die Reaktion ist dann oft Widerstand gegen jede Veränderung, weil Veränderung als Bedrohung der Statik wahrgenommen wird. Und das ist der Nährboden für Populismus und einfache Antworten. Statt der komplexen, anstrengenden Lösung, wir müssen unser Bewässerungssystem umbauen, um die Dürre zu bekämpfen, wird die einfache, schützende Antwort bevorzugt. Wir bauen die Mauern einfach noch höher. Man verspricht die Wiederherstellung des alten, behaglichen Zustands.
Obwohl das objektiv gar nicht mehr möglich ist.
Okay, und die modernen Medien gießen da sicher noch Öl ins Feuer. Aber mal ehrlich, war das früher so fundamental anders? Da hatte man doch auch nur die eine Lokalzeitung und den Stammtisch, an dem auch immer dieselben Parolen geklopft wurden. Ist das mit den Algorithmen wirklich ein Gamechanger oder übertreiben wir da nicht ein bisschen?
Das ist ein absolut berechtigter Einwand, den man oft hört. Der Unterschied ist aber fundamental, und zwar in drei Punkten.
Okay.
Geschwindigkeit und Skalierung. Die Stammtischparole blieb am Stammtisch. Heute erreicht eine falsche Information in wenigen Stunden Millionen von Menschen weltweit.
Punkt 1, klar. Zweitens, und das ist der wichtigste Punkt, die Perfektion der Personalisierung. Deine alte Filterblase, die Lokalzeitung, war eine Blase für alle im Dorf. Die neue Blase, deine Timeline auf Social Media, ist eine Maßanfertigung. Nur für mich gebaut.
Nur für dich. Der Algorithmus kennt deine Ängste, deine Vorlieben, deine Schwachpunkte besser als dein bester Freund. Er liefert dir exakt die Inhalte, die dein Gedankengebäude nicht nur stützen, sondern die Mauern aktiv dicker machen.
Und man merkt es nicht mal mehr.
Du merkst gar nicht mehr, dass du in einer Blase bist, weil sich alles so persönlich und richtig anfühlt. Und es gibt keine Gegenstimme mehr. Am Stammtisch konnte immerhin noch jemand sagen: Moment mal, das sehe ich aber anders. Online umgibt man sich ja nur noch mit Leuten, die im exakt selben Haus wohnen.
Exakt. Das ist der dritte Punkt. Der fehlende soziale Korrektiv. Online findest du für die absurdeste Theorie eine riesige Community, die dir das Gefühl gibt, nicht allein, sondern Teil einer aufgeklärten Avantgarde zu sein.
Das verstärkt diese Wagenburg-Mentalität natürlich extrem.
Massiv.
Und die Algorithmen verrangen das, weil Inhalte, die starke Emotionen wie Wut oder Empörung auslösen, am meisten Interaktion erzeugen. Sie sind Brandbeschleuniger für die emotionale Verteidigung des eigenen Weltbilds. Man ist nicht mehr allein in seiner Festung, man ist Teil einer ganzen Armee von Festungen, die sich gegenseitig in ihrer Abwehrhaltung bestärken.
Okay, wenn ich das jetzt alles für mich sortiere, sehe ich ein ziemlich beunruhigendes Bild. Wir bauen uns alle aus einem tiefen menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit und Identität unsere kleinen Festungen. Und diese Festungen werden durch die moderne Medienwelt perfektioniert und miteinander vernetzt, bis wir riesige, unversöhnliche Lager haben, die gar nicht mehr miteinander reden können.
Weil jede andere Meinung als Angriff auf die eigene Existenz gewertet wird.
Genau. Und genau da liegt das große Paradox, die zentrale Warnung, die in Winklers Aphorismus steckt. Die ungeheure Fragilität dieser scheinbaren Unbeugsamkeit. Die Fragilität der Unbeugsamkeit, das gefällt mir.
Man denkt, Stärke bedeutet, unnachgiebig zu sein. Wie eine dicke Steinmauer. Aber was passiert mit einer starren Mauer bei einem Erdbeben? Sie ist das Erste, was bricht.
Mhm.
Ohne gleich das Gefühl zu haben, das gesamte Fundament stürzt ein.
Ganz genau.
Was ist also die zentrale Erkenntnis, die du aus dieser Analyse mitnehmen kannst?
Für mich ist es der Gedanke, dass wahre mentale Stärke vielleicht nicht in der Unverrückbarkeit der eigenen Meinung liegt.
Sondern im genauen Gegenteil.
Ja, in der Fähigkeit und dem Mut, das eigene Gedankengebäude ständig zu inspizieren, es angesichts neuer Erkenntnisse umzubauen und zu erweitern.
Absolut. Der Text, den du uns geschickt hast, schließt ja mit einem zweiten Zitat, das diesen Gedanken perfekt zuspitzt.
Welches war das nochmal?
Wer nicht fähig ist, seine Meinung zu ändern, ist nicht fähig, irgendetwas zu ändern.
Lassen wir das mal kurz sacken. Es geht also nicht nur um unsere innere Welt, sondern um unsere grundlegende Fähigkeit, in der realen Welt überhaupt wirksam zu sein.
Mhm.
Und damit wollen wir dir einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben, der direkt auf diesem Material aufbaut. Die Frage für dich ist also am Ende vielleicht nicht, wie stabil und wie uneinnehmbar ist mein Gedankengebäude, sondern eher, wie viele Fenster und Türen hat es? Und wie oft wage ich es eigentlich mal, kräftig durchzulüften?